Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Hey zusammen, mein Name ist Anja. Für alle diejenigen, die tatsächlich meine Stimme noch nicht kennen, ich bin Gynäkologin.
Im Bunde?
Ja.
Ja, und wir senden heute live aus der Villa Margherita aus Bern. Es ist ein wunderschöner Tag. Und mein Name ist Janine und ich bin Apothekerin aus Luzern.
Und mein Name ist Priska. Ich bin auch Apothekerin aus Bern. Und ich freue mich auf die heutige feucht-fröhliche Folge.
Ich mich auch.
Genau, wenn ihr das Gefühl habt, es sollte auch mal ein bisschen feucht-fröhlich wieder in Villa Margherita zu und her gehen, ihr möchtet gerne eine Margherita spenden oder so, dann könnt ihr tatsächlich auf unsere Webseite gehen und dort findet ihr alle Infos, für, ja, die wir brauchen für eine kleine Spende. Wir sind nämlich wirklich werbungsfrei, sponsorenfrei, muss man immer wieder erwähnen. Und ja, wir freuen uns wirklich über jeden Betrag, über noch so klein, noch so, ja, herzig.
www.villamargherita.swiss.
Dann danken wir schon im Voraus. Genau. Und im heutigen Fall geht es um ein feuchtes Leben am Limit.
Priska stellt uns den Fall Wet Wendy vor.
Genau, und ich habe wie immer eine kleine Einführungsfrage. Janine, wann bist du das letzte Mal an deinem Limit gewesen?
Liebe Grüße an Patrick an dieser Stelle. Das ist ein guter Kollege, der immer sagt, Janine, du bist der Inbegriff vom Leben am Limit.
Also eigentlich immer.
Ein Symbol.
Ja.
Also es ist fast komisch, wenn du nicht am Limit bist.
Genau. Also am Limit. Einfach immer eine höhere Pace, sagen wir so.
Okay. Du tust es sportlich formulieren.
Sportlich formulieren. Positive Formulierung.
Ja. Und Anja?
Ja gut, du kennst mich seit... ein paar Jahre und du weißt, das Motto ist eigentlich No Limits. Ja. Also von dem her gesehen, nein, das kenne ich gar nicht. Der Begriff.
Ist am gut. Limit.
Oder noch nicht.
Das kommt also vielleicht noch. Vielleicht in dieser Folge, genau. Weil ich habe eine kleine Überleitung machen zu der Wendy. Sie ist nämlich Triathletin und ist natürlich schon sportlich sehr häufig am Limit. Das ist auch gleichzeitig ihre grosse Stärke, dass sie am Limit immer noch performen kann. Und es geht gleichzeitig in dieser Folge auch um Vaginalbakterien, die eigentlich konstant auf eine Art am Limit leben. Sie leben am Übergang von unserem Körper zu der Aussenwelt. Und ja, die Wendy ist 39. Sie ist in die Villa Margherita gekommen und sie hat gesagt, sie sei einfach zunehmend feucht im Slip. Also sie merkt, sie hat so viel Ausfluss wie noch nie. Und sie fragt sich, ist das normal? Sie hat auch schon gehört, dass es so Joni-Pearls gibt. Und sie fragt sich, ob das vielleicht etwas würde helfen, ob es das in der Villa Margherita gäbe. Ja, und das ist so der Anfang von dieser Geschichte. Die Wendy, wie ich schon vorher gesagt habe, ist eine erfolgreiche Triathletin gewesen. Also wirklich in der Elite hat sie da mitgemacht, wirklich bis Olympiade etc. ist sie dabei gewesen. Und nachdem sie aufgehört hat mit ihrer sportlichen Karriere, hat sie sich weitergebildet und hat wie so viel nach ihrer sportlichen Karriere eine Leadership-Ausbildung noch gemacht. Sie bietet mittlerweile Coachings an. Es geht darum, so Learnings aus dem Spitzensport für meine Leadership-Qualitäten etc. Sie ist sehr erfolgreich unterwegs, vor allem auf LinkedIn. Und macht Keynotes, Referate und coole Posts zum Thema Leadership. Und sie hat jetzt aber gemerkt, nachdem sie jahrelang immer anderen geholfen hat, ihr Ziel zu finden, dass sie selber irgendwie gar kein Ziel mehr hat. Sie hat darum gefunden, das muss ich ändern und hat sich beim Ironman nächsten Oktober in Hawaii angemeldet.
Iron Woman. Nein.
Eben, das regt mich immer aufgeregt, aber das heisst einfach wirklich Ironman.
Oder können beide mitmachen.
Meine liebe Gimmie-Kollegin Susanne hat das, glaube ich, mehrmals gemacht.
Ah, also, wirklich?
Ein lieber Gruß. Und das heisst eben Ironman, genau.
Für beide.
Hey, okay. Und wenn die Wendy da mit 39 geht, ist sie also bei weitem nicht die Älteste. Janine, du weißt von einer Frau, die noch älter war, die dort...
Ja, das war eine Amerikanerin, das war eine katholische Nonne. Das war Sister Madonna Butter. Butter, sagt man das so? Also im Englischen haben wir es ja nicht so, aber auf jeden Fall hat sie den Weltrekord immer noch als älteste Triathletin der Welt, die eben jemals an dem Ironman teilgenommen hat und ihn beendet hat. Sie hat erst mit 48 angefangen zu trainieren und ist dann mit wirklich 82 die älteste Teilnehmerin gewesen.
Hey, ich würde sagen, das ist sehr motivierend.
Ja, ja.
Für uns.
Es ist immer, ja, kann immer etwas machen. Ja. Man kann immer etwas rausholen.
Auch für die Wendy. Die hat nämlich jetzt wieder angefangen zu trainieren, schwimmen, Velofahren und joggen.
Jetzt habe ich langsam den Link zu deiner Wet Wendy. Weil als Triathletin ist sie sicher viel im Wasser und trainiert im Schwimmbad, wo sicher auch Chlorwasser im Spiel ist.
Ja, also man kann schon sagen, die Wendy ist relativ häufig feucht. Ja. Und sie fragt sich...
Nicht feucht in den Ohren, sondern feucht zwischen den Beinen.
Ja, also am ganzen Körper.
Ja, das stimmt.
Ja, und sie fragt sich, was der Grund könnte sein für den zunehmenden Ausfluss, jetzt das mal nicht hinter den Ohren, sondern zwischen den Beinen, ob das vielleicht etwas zu tun hat mit ihrem neuen Partner, den sie seit kurzem hat. Also seit 3 Monaten haben sie wirklich ein sehr aktives Sexualleben. Früher, als sie noch Gestagenpillen genommen hat, war es eher ein bisschen trocken beim Sex. Mhm. Und sie hat ab und zu sogar zu Olivenöl müssen greifen als Gleitmittel, weil das gerade um den Weg war. Oh, und ja, jetzt ist das aber, hat sich das alles wie verändert.
Früher war es die Vaseline auf dem Nachttischli. Sie hat jetzt Olivenöl, okay.
Gut, da ist natürlich jetzt so extra Virgin, weil aber drüber steht, hat sie eine andere Bedeutung für mich. Aber ja, das muss ich ausblenden, wenn ich das nächste Mal im Migros stehe. Also, aber ich nehme an, sie ist davon abgekommen und das ist vielleicht auch gut so. Wir geben dann sicher, also wir haben sicher noch andere Tipps, wie befeuchten und ein bisschen schmieren die Vagina. Aber wie verhütet Wendy heute?
Meistens mit dem Kondom.
Mit dem Kondom?
Ja.
Okay. Ist jetzt nicht meine Lieblingsvariante.
Vor allem meistens
wird die auch meistens, genau. Ja. Also sie hat keine andere Verhütung.
Nein, sie hat es einfach irgendwie gefunden, weil sie zurückfindet. Sie so lange fremd bestimmt gewesen von all diesen Managern und von all diesen Hormonen. Jetzt will sie mal, schauen, was sonst so läuft.
Okay. Ja. Den Fall finde ich besonders spannend jetzt, weil ich habe wirklich das Gefühl, das frage ich immer mehr auch die jungen Mädchen in meiner Jugendsprechstunde, wegen dem Ausfluss, weil das ist so störend und ich kann man den abschalten. Sie leiden zum Teil richtig. Und sie fragen mich immer, was ist eigentlich normal? Also ist das, oder ist das eben nicht normal, wenn das da unten einfach so rauströpfelt?
Aber was ist denn eigentlich Ausfluss, Anja?
Also Ausfluss ist eigentlich, ich sage immer, etwas sehr Gutes. Das heisst, es funktioniert alles tiptop. Wenn das Es kommt meistens mit der Pubertät, dass man den Fluoralbus hat, so weisslicher Ausfluss. Das heisst, es ist ein gutes Zeichen. Es hat Hormone rum, es fängt an zu wirken. Also eigentlich ist das etwas Gesundes. Mhm. Und nicht etwas, wo man sich dafür schämen muss.
Es ist eigentlich ein Selbstreinigungsprogramm von der Vagina. Ja. Ja, die ist ja gegen Unger offen. Und darum läuft so Unger wieder raus, besser, als dass es gegen oben kommt. Also man muss ja quasi die inneren Organe auch schützen.
Also wie ist denn das zusammengesetzt? Also tote Zellen? Oder?
Genau, eigentlich also, ja, wirklich alles, was so, im Verlauf des Zyklus abgesondert wird. Das ist sicher, das verändert ja, die Oberfläche der Vagina verändert im Verlauf des Zyklus und dann werden so tote Zellen abgestoßen. Es hat aber auch der Gebärmutterhals, der so Schleimdrüsen hat. Und das ist eben hormonell eigentlich gesteuert. Es hat auch so Schleim drin und noch sogenanntes Transsudat, also Flüssigkeit, die auch aus dem Gefäß von der Vaginahaut trinkt.
Also man kann eigentlich sagen, ein normaler Ausfluss ist ein gutes Zeichen, dass die Vagina gesund ist.
Genau, das sage ich auch den jungen Frauen. Mhm.
Mir gefällt das Bild noch von der Sheila Delis in ihrem Buch, wo sie sagt, so ein Ausfluss ist eigentlich wie eine Post-it-Nachricht aus deiner Vagina. Ein kleiner Gruß von unten, ein kleiner Gruß aus der Küche.
Das Amüsbusch.
Nein, was sagt, es ist alles in Ordnung. Es gibt vielleicht gerade einen Eisprung. Oder, okay, es ist vielleicht gerade eine Infektion im Gang. Also es lohnt sich auf jeden Fall, und das ist eigentlich die Botschaft, auf die Post-its zu achten. Mhm. Ja, aber tauchen wir noch weiter ein in das Thema. Wisst ihr, was das so für Funktionen hat, also der Ausfluss? Warum gibt es das überhaupt?
Also die Vagina muss ja immer ein bisschen feucht sein, sonst trocknet sie aus. Mhm. Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht, die Wunde Kunigunde, wo man dann so Wüstenlandschaft versus Regenwald beschrieben haben. Also, und das Feuchten ist eben auch eine gewisse Schutzbarriere gegen Bakterien. Das Gleiche haben wir ein bisschen Nasenschleimhaut, da muss sie auch immer ein bisschen feucht sein, sonst sind wir anfällig auf Infektionen. Und genau, also es ist so ein bisschen die Hauptaufgabe.
Also die Reinigung und das Feuchthalten, ja. Genau. Und die Farbe und die Konsistenz verändern sich im Laufe des Zyklus. Zum Beispiel ist kurz nach der Blutung, kann es sein, dass es noch so ein bisschen brünlich gefärbt ist. Meistens wird es dann wieder heller. Und nachher kurz vor dem Eisprung, meistens ein, zwei Tage vorher, wird die Konsistenz sehr so schälartig oder wie soll ich sage irgendwie ein Eiweiß oder ein flüssiges Gummibärli.
Spinnbar.
Mhm. Und
so Fäden ziehen.
Es zieht so Fäden. Mhm. Und nachher kann es wieder aber ein bisschen körniger, ein bisschen trockniger werden. Und so kann auch der Schamhaar ein bisschen kleben, falls man irgendwelche hat. Und das ist dann quasi ja, im Laufe des Zyklus, wenn man ein bisschen Gespür dafür hat und die verschiedenen Konsistenzen und Farben kennt, kann man das eigentlich gut zuordnen.
Genau, das ist eigentlich das Normale. Wenn man es nicht hätte, wäre es eben abnormal. Also wenn man die Post-it nicht würde bekommen oder die Amüsbusch, wie du vorhin gesehen hast, dann wäre es nicht gut.
Nicht wir bekommen sie, aber schon gleich. Ja, ich habe ja gerne Zahlen und um das jetzt noch zu quantifizieren, also es ist normal, aber wie viel ist denn normal? Das ist ja die Frage. Wo ist es normal und wo ist es eben zu viel? Und dort hat nämlich ein Chefarzt vom Londoner Krankenhaus, hat sich dort die Arbeit gemacht und das untersucht und gemessen, wie viel man durchschnittlich pro 8 Stunden absondern, also an dem Ausfluss. Und das Resultat ist gesehen 1,55 Gramm. Das entspricht ja in einem Tic-Tac-Päckchen mit 5 bis 6 Tic-Tacs. Oder während dem Eisprung ist 1,96 Gramm. Das ist ein mittelgroßes Gummibärchen.
Also ich frage mich noch, wie ihr das gesammelt habt, ja, unter wissenschaftlichen Bedingungen.
Aber das ist jetzt nicht mega viel.
Ist immer noch nicht mega viel.
Ist nicht mega viel.
Aber ja, ist das so ganz genau, also kann man das eben so genau sagen?
Aber es ist noch gut, ein Bild, man muss sich visionieren, also ein Gummibärli. Ja, finde ich.
Aber hätten die so ein Säckchen unten dran gemacht, oder wie kannst du das
denn sammeln? Oder ein Schäli. Ja, ich tue das dann schon irgendwo noch posten. Ich versuche es auch.
Das würde mich schon noch interessieren.
Vielleicht hat er so mein Busch gemacht.
Nein, also Schani. Also, hey, aber ja, du bringst uns zum nächsten Punkt. Man muss grundsätzlich unterscheiden die Alltagsfeuchte von der Vagina versus die Feuchtigkeit bei einer sexuellen Erregung. Das ist, dort kommen dann noch ganz andere Drüsen ins Spiel. Also es ist nicht nur das Transsudat aus der Vagina, sondern eben, da haben wir noch ganz spezialisierte Drüsen. Da kommen wir am Schluss darauf zu reden. Also die die Folge jetzt gehört haben, weil sie eigentlich mehr über das haben wollen erfahren.
Erfahren es noch.
Die erfahren es am Schluss von dieser Folge. Anja?
Ja.
Wenn
anwesenden Personen.
Wenn die sich jetzt aber dauernd nass fühlt, was könnte der Grund sein?
Wenn es jetzt mehr ist als das Gummibärli. Und vielleicht auch noch sogar geruchsvoll. Und normalerweise ist es eben geruchslos grundsätzlich. Ja. Und dann muss man wirklich an eine Infektion denken, natürlich. Das ist so der Hauptgrund für vermehrten Ausfluss. Oder auch wenn die Konsistenz sich ändert, wenn es mehr so grünlich-schaumig wird oder weiss-bröckelnd, dann ist das schon fast eine Diagnose. Also Infektion ist sicher das Erste. Das Zweite ist natürlich auch, in der Schwangerschaft verändert sich der Ausfluss. Es gibt eine bessere Durchblutung von der Vagina. Vermehrte Durchblutung heisst auch, die Vagina schwitzt mehr und es gibt eben mehr von dem Transsudat. Und dann muss man sagen, wenn die einen neuen Partner, die Vagina muss sich zuerst mal an Bakterien vom neuen Mann gewöhnen. Genau, das heisst, es tut sich vielleicht auch noch ein bisschen verändern und ein bisschen reagieren. Und außerdem hat Wendy ja auch sozusagen jetzt am Anfang der Beziehung sicher auch mehr Sex als sonst und die Vagina ist ein bisschen stärker gefordert. Ja, oder? Dann ist es so.
Zusammengefasst. Also in der Vagina gibt es ja nicht nur den Ausfluss, der Ausmuss, wenn man so will. Es gibt nämlich auch die Vaginalflora, das sogenannte Mikrobiom. Das ist ein Begriff, der einfach die Gesamtheit der Bazillen in der Vagina bezeichnet, die sogenannte Vaginalflora. Und unter dem Mikroskop können wir, beziehungsweise du, Anja, in der Sprechstunde, was dort Bestandteile sind. Das sind nämlich ganz viele kleine Haufen, die uns im Alltag uns unterstützen vor nervigen Bakterien, Viren, Pilzen. Also es ist ein Schutz, all diese Bakterien. Und die guten...
Die heissen Döderlein-Bakterien.
Genau, die guten Bakterien, die dort zu finden sind, sind die Döderlein.
Und die sehen wirklich unter dem Mikroskop, das sind wie so kleine Stäbli, ganz
ja,
viel.
Ja, ganz kleine Tic-Tacs eigentlich. Und die haben sehr gerne das Östrogen, also in der Phase des Östrogen gedeihen sie prächtig. Sie haben aber nicht so gerne Stress, auch nicht Seife, das passt noch gar nicht, das macht sie kaputt. Antibiotika natürlich und eben auch Chlorwasser. Jetzt für unseren Fall mit unserer Triathletin. Genau. Sie haben sehr gerne Kohlenhydrate, also sind sogenannte Carb Junkies. Es sind, Kohlenhydrate sind alle Zuckermoleküle wie Glykogen, Inulin, Laktose etc. Aus dem tun sie, also das ist ihre Nahrung, und produzieren aus dem als Nebenprodukt Milchsäure. Und das Milchsäure ist ja zum Beispiel im Sauerkraut oder in einem Bifidus-Joghurt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass sie eigentlich wie sich selber den Nährboden schaffen, einen sauren Nährboden, für das sie wieder gut wachsen können. Und sie bilden auch Wasserstoffperoxid. Das ist eigentlich wie Peroxid sind Sauerstoffverbindungen, die eben mit Bakterien etc. reagieren. Tut sich wie selber desinfizieren, wenn man so will.
Also sie haben einerseits die Milchsäure zum Ansäure und andererseits haben sie etwas hochaggressives, das Wasserstoffperoxid. Das kann man übrigens auch brauchen, für die Haare zu bleichen. Wenn ihr irgendwie ein Schnäuzchen habt im Gesicht und ihr wollt es nicht auszupfen, dann kann man das zum Beispiel bleichen. Das ist ja in der Apotheke, gibt es da Produkte. Aber jetzt im Fall von diesen Döderleins geht es um die Infektabwehr. Also das Wasserstoffperoxid, das tut die Keime abtöten, bleicht aber zum Beispiel auch zum Beispiel schwarze Unterhosen. Vielleicht habt ihr auch schon gesehen, wenn ihr schwarze Unterhosen habt und die mehrmals wäscht. Dort, wo der Vaginal das Vaginalsekret war, dort ist häufig aufgehellt und bleicht.
Okay. Ja, das ist wirklich spannend. Döderlein müssen eigentlich in Überzahl sein. Und das macht dann auch der sauer pH. Der vaginale pH ist zwischen 4 und 5. Also es ist sehr sauer. Und das, ist eben, das haben eben Bakterien wiederum nicht so gern. Und auch Pilze nicht. Also, das heisst, das ist so ein lebensfeindliches Klima für Krankheitserreger. Die können sich da nicht gut ausbreiten und werden wie abgestoßen. Es ist aber auch wichtig für die Aktivierung vom Sperma. Also das heisst, das gibt einen zusätzlichen Push.
Dass die Fruchtbarkeit ist wichtig, genau, einen sauren pH zu haben.
Ja, dass die wirklich in die richtige Bärmutter gehen. Viele denken, ja, Spermien, das ist ja schrecklich für dich, die werden dort ja schon mal abgetötet. Klar, es gibt wirklich häufiger
ein paar... Das Elixier für die Spermien.
Die gut sind, denen hilft es noch. Die schlecht sind, die schaffen es sowieso nicht. Die bleiben in der Vagina.
Die sagen Challenge accepted und werden noch gerade aktiviert.
Genau. Ja, und wir haben vorhin schon gesagt, dass die Wunde Kunigunde, dort haben wir auch so einen Vergleich gemacht, Golfrasen, also die Vagina versus Wildgarten. Darmflora, also das heisst, es braucht eine verschiedene eine Diversität und nicht nur etwas da drin. Stimmt das?
Ja, wir haben einfach gesagt, also die Döderleins, die sind eigentlich wie eine Golfrasen. Da hat nicht viel Platz für andere Kräutchen. Ja.
Und wenn der etwas Monokultur.
Ist eine relative Monokultur. Im Vergleich zu der Darmflora, wo wir im Vergleich haben mit einem Wildgarten, wo es verschiedene Kräuter hat, wo sich gegenseitig befruchtet, wo Symbiose etc. gilt. Im Darm ist das... ist das ganz anders.
Also, die muss möglichst vielfältig sein. Ja.
Genau. Mhm. Und wenn man das jetzt im Vokabular von Wendy, ihrer Leadership-Welt, würde verwenden, dann ist in der Vagina eigentlich mehr so eine brachiale Monokultur, die ganz strenge Regeln ist und wenn die nicht daran hält. Also entweder aktiviert es dich gerade, jetzt hast du eben Challenge accepted, oder du gehst dran zu Grund, wie viele Keime, die gar nicht weiterkommen, versus Diversity.
Im Darm.
Im Darm. Mhm. Was darum geht, möglichst vielseitige Keime zu haben.
Es hat nicht nur Töderlein in der Vagina, aber natürlich eben zu über 90%.
Das ist ein noch ein bisschen. Ein bisschen Pilze hat und etc. Aber die müssen einfach immer in Ungerzahl sein.
Es kann natürlich auch ein paar Pilzsporen haben, so eine Vaginalflora, also in dem Golfrasen. Aber eben, sie müssen wirklich in der Unterzahl sein, so wie ein Klee oder Löwenzahn, aber nicht in dem Sinn als Unkraut oder eben, dass sie alles einnehmen. Genau. Mhm. Interessant ist auch, dass monogame Partner schaffte sich die Genital und wahrscheinlich auch die Darmflora wie teilen, die passen sich an. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber es ist wirklich so, dass sich das anpasst. Und wenn man einen neuen Partner hat, passt sie sich wieder zusammen an. Man teilt sich die dann wieder. Man tauscht sich aus. Es ist wie eine Patchwork-Familie, also auf mikroskopischer Ebene. Ich möchte da noch einfügen, meine Brüder hat ja immer noch den Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin. Und auch jetzt zum Beispiel in einem Säustall hat es eine Kultur, ein Mikrobiom. Und das ist auch mega wichtig, dass nicht irgendwie Leute, wie auch der Tierarzt zum Beispiel, die können nicht einfach ein, weil das kann wirklich das gesunde Mikrobiom zerstören. Also es ist wie die Partnerschaftsding, dass das sich auch teilen und ausgleichen. Ja, die tun ja auch koten und klar machen wir es weg, aber nicht gerade so ad hoc wie wir. Und einfach noch so als Input, das ist ja so auch sogar in der Tierhaltung, Tierzucht ankommt, dass das Mikrobiom mega wichtig ist für eine gesunde Tierkultur.
Du weißt, was ich noch gefunden habe in der Vorbereitung. Sie ist ja jetzt auch die Astronautin da im All ein bisschen länger geblieben, als sie wollte. Mhm. Und das hat mich so beschäftigt, wie sie, aber auch ihre Partner, aber wie die so gealtert ist, da müssen wir dem auch noch eine separate Folge machen. Aber ich habe dort noch gefunden, die ganze Flora in dieser ISS, also in dieser Raumfahrtstation, das wird penibel überwacht. Mhm. Und man hat schon festgestellt, dass die Keime eine gewisse Resistenz entwickeln in dem fremden Ding. Also selbst im All, in dieser ISS gibt es mittlerweile Keime. Und das ist, da hat man Angst, dass das plötzlich irgendwelche Astronauten können attackieren können. Fast ein bisschen wie in diesem Säustall.
Mhm. Okay.
Die sind
multiresistent. Es ist auch so bei diesen Töderlein. Also wir haben jetzt von einer Monokultur, von einer Golfrasen geredet. Aber der Golfrasen in der Schweiz, wie zum Beispiel in der Karibik, ist ein anderer. Also da gibt es auch Töderlein-Familien. Es gibt also wirklich verschiedene Stämme. Und da tut sich auch leicht der pH ändern, wo die gut wachsen. Mhm. Also es gibt wie auch in dieser Töderlein-Familie ethnische Unterschiede, wenn man so will.
Genau. Also das heisst, der pH-Wert ist nicht bei allen sakrosankt. Nein. Also es ist nicht der pH-Wert, der bei allen ganz gleich ist.
Zum Beispiel bei den asiatischen und weißen Frauen ist der Lactobacillus crispatus. Der hat einen pH von 4. Und bei Hispanics, also hispanischen Frauen, ist der Lactobacillus Jensini und der hat einen pH von 4,7 bis 5, einfach noch so. Ist kontinental, ein bisschen verschieden.
Du alles weisst, Janine.
Gell, Wahnsinn. Aber spannend. Ich habe mit Hispanics geforscht, in der Genetik, aber nicht mit den Töderlein.
Gut, ich weiss dafür, dass das Mikrobiom eigentlich gut ist, also zum Beispiel auch für ein Baby, das vaginale Mikrobiom, das heisst, bei einer vaginalen Geburt wird das Kind auch, indem es durch den Geburtskanal gepresst wird und immer einen Schluck nimmt von dem Sekret, das wird wie eine Art geimpft mit der mütterlichen Vaginalflora und das beeinflusst wiederum das Immunsystem vom Baby, also positiv, seine eigene Darmflora auch und das Risiko für Allergien oder eben auch Asthma, sogar
Übergewicht
und Autoimmunerkrankungen wird so verringert. Und darum ist man so ein bisschen, sagt man, was passiert denn mit den Kaiserschnittkindern?
Die den Prozess nicht durchmachen und den Schluck nicht bekommen.
Sind die anders? Und die bekommen natürlich auch Keime mit, primär natürlich Hautkeime und vielleicht noch ein paar Klinikkeime, je nachdem.
Das Chirurg nicht,
Der Chirurg die Hängwäsche? Nein, natürlich nicht. Aber einfach, das heisst, da hat man schon überlegt, ob man so nach der Geburt mit so einem Tüchli, das in der mütterlichen Vagina war, schnell über das Gesicht fahren.
Hast du das schon mal gemacht?
Ja, nein, persönlich nicht. Das kommt immer wieder vor.
Ist wahr,
Dass man es diskutiert. Es gibt sicher Kliniken, die das machen. Oder sind sogar
Tröpfchen? Es gibt heute Tröpfchen, wo man dann geben kann, dass eben die mikrobielle Erstbesiedlung stattfindet. Und die frühen Hebammen sind wirklich mit dem Finger noch durchgestrichen durch die Vagina und haben es dem Kind schnell durchs Maul gezogen. Das ist so.
Das habe ich nicht gewusst.
Die alten Hebammen haben das noch gemacht bei Kaiserschnitt.
Gut, also jetzt eben zusammengefasst, ich meine, so eine gesunde Vaginalflora ist eminent wichtig. Und zwar eben die Vagina, das wissen wir jetzt, hat quasi eine Öffnung zum Körperinneren und gleichzeitig Kontakt zur Außenwelt. Das ist phänomenal eigentlich.
Mhm, das ist wirklich phänomenal, dass das funktioniert.
Genau, das funktioniert und dass das nicht irgendwie da dann, komplett ausartet. Aber das ist eben unsere Flora sehr wichtig und für das auch zuständig, dass es eben nicht die ganze Zeit Keime wirklich aufsteigen können. Und das heisst, zudem hat eben die Vagina auch so einen einen kleinen, aber einen schmutzigen Nachbar.
Das Arschloch.
Ja, genau. Das hast jetzt du gesagt, Jenny.
Ja, ich bin immer zuständig für die harte Sprache.
Genau, also, und das hat natürlich dort andere Bakterien und die nicht so in die Vagina, aber durch das, dass es so ein näher Kontakt ist dort, es hat ja nur die, quasi der Damm ist dazwischen und da muss man natürlich Strategien haben, um den Nachbar in Schach zu halten und sich von ihm nicht den Tag komplett vermiesen lassen. Also, das heisst, alles richtig gemacht von Natur eigentlich, oder?
Auf so nahem Raum,
ja. Da kommt mir noch etwas in Sinn. Und zwar gibt es neben dem Ausfluss noch einen anderen Fluss. Seine in Paris, die Olympischen Spiele, nämlich in Paris im Sommer 2024. Jetzt ist es tatsächlich so gesehen, dass die Athletinnen in den Seen schwimmen sollen. Aber dort hat es eben Fäkalalarm gegeben. Und ja, dann haben sie eben die Schwimmerinnen dann wirklich Durchfall bekommen.
Die
mit Spitalweisungen.
Nein, sie haben gesagt, jetzt kann man wieder nicht mehr. Und das ist offenbar das Politikum. Sie sagen immer wieder Politiker, hey, nächste Frühling will ich wirklich in der See schwimmen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du das geschafft hast, jetzt haben sie es immer bei der Olympiade, haben sie es wie wollen. Schaffen. Und sie haben es, glaube ich, ein paar Tage gemacht, aber es hat dann Spitaleinweisungen gegeben, die alle Durchfall gehabt.
Also da kann man sehen, wie stark die Vagina eigentlich ist. Oder? Ja. Die schafft es tatsächlich, ja, deinen Schaff zu halten.
Ja, das ist wahr. Das
die ganzen Pariser Politiker und was immer.
Ja. Und das ist natürlich für die Wendy ein schlagendes Argument. Ich habe auch gesagt, die Wasserqualität ist für sie als Triathletin natürlich höchst relevant. Und jetzt ist sie natürlich vollends interessiert. Und sie denkt, an den Döderlein-Familien, die wir da vorhin beschrieben haben, denen muss es gut gehen. Die müssen genügend Futter haben, für das sie sich auch fortpflanzen können. Genügend Hormone, haben wir vorhin auch gehört, dass sie sich fortpflanzen können. Und das stimmt nämlich der pH. Und die Vagina oder die Scheide ist einfach nur sauer und glücklich.
Genau. Ich kann ja schnell durchspielen, was eben passiert, wenn die Döderleins gestört werden. Also wenn sie eben zu wenig vorhanden sind oder gekillt werden durch Antibiotikum. Und das heisst, da kann man vielleicht auch ein bisschen von Symptomen auf Ursachen schliessen. Das heisst, wenn sie zum Beispiel dann anfängt zu jucken, was jetzt eigentlich sonst nicht so sein soll im normalen Alltag, also wenn die Scheide juckt, dann könnte es was sein, zum Beispiel
Pilz.
Überall
hat es Pilzli dran.
Ja, das wäre die Folge Manon Champignon, die wir mal eingespielt haben.
Würm, und für mich ist wirklich Würm ganz wichtig, vor allem wenn das Kleinkind juckt und die in der Nacht aufwachen, das habe ich glaube schon mal gesagt, so nächtlichen Juckreiz und anfangen schreien und sich kratzen, dann muss man immer entwurmen. Genau. Hormonmangel ist natürlich auch genau etwas von mir, von meinem Liebsten. Dort haben wir
die Folge Wundi Kunigunde gemacht.
Genau. Das heisst, es kann auch jucken, wenn es eben trocken ist. Oder? Dann gibt es noch Trichomonaden, Chlamydien. Dort kann es jucken oder brennen. Das sind also Parasiten und Bakterien sowieso. Also das heisst, jegliche Erreger, auch Herpesviren.
Dort haben wir auch noch eine Folge gemacht, Gertrude, niemand mir einlädt.
Genau, die habe ich vergessen.
Chlamydia, genau.
Also ich habe dort beim Zusammenstellen gemerkt, wir haben schon relativ viel gemacht. Aber wir haben noch nie etwas über Döderlein selber persönlich gemacht.
Oder über Ausfluss per se.
Ja, für den Ausfluss selber noch nicht.
Altraut haben wir auch gehabt, noch bei Lichensklerosus, hast du das schon gesagt?
Das ist dann Ende, das geht dann in an. Ja, nein, das haben wir noch nicht. Aber das geht schon in dieser Region, sagen wir mal. Hey, ja. Und wenn man es jetzt wie kurz zusammenfassen will, Anja, ist es zu fest vereinfacht oder kannst du da dahinter stehen? Wenn es mehr beißt als brennt, dann ist es eher ein Pilz oder ein Wurm. Mhm. Und wenn es mehr brennt als beißt, dann ist es eher bakteriell.
Ja, das kann man sicher so lassen.
Ist wahr? Ja.
Zusammen mit dem Geruch auch bei den Bakterien.
Ja, also was ich kann sagen, es ist, das sind Symptome, aber man muss den Ausfluss auch anschauen. Wenn es zum Beispiel grünlich schäumend ist, das würde ich zum Beispiel für Trichomonaden sprechen. Oder wirklich so eitrig. Dann sind die Chlamydien. Also eben, das kommt dann noch dazu.
Man muss es schon auch noch anschauen.
Ja, und
man
kann es sich dann auch einschicken.
Also je nach...
in einem Labor.
Genau, je nach Labor. Infektion verändert sich der Ausfluss. Ja,
genau.
Kann man das alles auch in einem Bad auflesen?
Oder auf dem WC, das ist ja immer so die Frage, kann ich so eine Infektion auf der WC-Schüssel auflesen, wenn ich auf einem dreckigen WC bin?
Das kann man sicher, ja, das kann man. Es ist jetzt nicht, es gibt Teil, sagen wir mal, Infektionen, die wirklich nur über den Geschlechtsverkehr übertragen werden. Aber zum Beispiel Chlamydien, Gonokokken, aber es, also eben zum Beispiel so ein Pilz, ja.
Aber grundsätzlich ist es schon so, man hält sich eigentlich mehr. Also jetzt zum Beispiel beim Schwimmen im Schwimmbad holst du nicht direkt den Keim in dem Chlorwasser, sondern du bist mehr geschwächt. Also deine Döderleins werden geschwächt durch das Chlorwasser. Chlor ist ja im Wasser, weil es das Wasser soll desinfizieren. Und das tut natürlich auch deine Vagina schwächen, deine Döderleins. Und dann ist die Abwehr einfach wie geschwächt. Mhm. Und das Chlorwasser selber, also wenn du schon mal in einem stark chlorierten Wasser geschwommen sind, spürst du ja auch in den Augen. Also das reizt halt wirklich die Augen, aber die Vagina natürlich genauso.
Ein guter Tipp, wo man, wenn man jetzt da jemand sehr anfällig immer darauf reagiert, auf Chlorwasser. Also man kann zum Beispiel ein Tampon mit Bifidus-Joghurt einstreichen und dann in die Vagina einführen. Und
das könnt ihr so empfehlen?
Das, also ich muss jetzt nicht immer jeder Sprechstunde empfehlen, aber wenn jetzt jemand wirklich ja, also man kann natürlich auch sagen, sie kann nach dem Chlor auch irgendeine, das kommt auf die Therapie, können wir ja dann noch.
Ja. Ich bin immer so ein Skeptiker gesehen oder Skeptikerin von diesen Tampons, weil nämlich sind neuestens kann man in der Apotheke nämlich so bei leichten Infektionen von der Vagina natürlich mit einer Beratung und Dokumentation die sogenannten Liste B-Plus-Medikamente holen. Das sind Medikamente, die man eben unter Fachberatung und Abgabe und Aufsicht und Dokumentation vom Apotheker oder der Apothekerin kann beziehen, obwohl sie rezeptpflichtig wären. Und dort gibt es nämlich so desinfizierende Vaginalzäpfchen oder auch Schleimhaut aufbauende Vaginalzäpfchen, wo eben so Döderleins drin sind. Das wäre so mit Tipp statt Bifidus-Tampon.
Ja, also es gibt vielleicht noch etwas dazwischen. Also es gibt natürlich auch die Empfehlung, dass man die Tampon zum Beispiel mit Vaseline tränkt, dass es wie ein Propf gibt. Oder es gibt mittlerweile auch Produkte mit Silikon, die auch prä- und probiotisch sind, wo du dann reintun kannst, die natürlich vielleicht mikrobiologisch ein bisschen weniger heiko wäre als zum Beispiel ein Joghurt. Oder den Tampon drin könntest tränken. Und nachher hast du einfach schon vor Ort eine gute Flora. Und wichtig ist einfach, ob jetzt dem, was du vorhin gesagt hast, Janine, ob in den Liste B-Plus-Beratung, also die Produkte sind nicht antibiotisch, sondern eben antiseptisch. Und das ist zunehmend wichtig. Also man weiss, Antibiotikaresistenzen, die werden in Zukunft immer eine größere Bedeutung annehmen. Und darum ist bei jeder Infektion, die man hat, sei es in der Vagina oder von der Blasenentzündung, die ja sehr häufig vorkommt, immer probiert, eine Lösung zu finden, in erster Instanz, um an Antibiotika vorbeizukommen. Falls man sie dann wirklich mal braucht, dass sie dann noch wirken.
Ja, das ist ganz wichtig und gut zu wissen. Die Wendy müssen wir ja jetzt auch mal ein bisschen beraten. Mhm. Ihre Vagina und ihre Vulva, sie hat ziemliche Herausforderungen gestellt. Also das heisst, sie hat einen neuen Partner und sie ist jetzt neu auch wieder eine Triathletin, immer im Wasser, also in dem Chlor, aber auch auf dem Velosattel. Da gibt es immer Reibung und so Mikroverletzungen natürlich vielleicht auch, je nachdem, was sie für Unterhosen anhat. Also, ja. Und dann ist sie immer auch so, vielleicht durch Joggen, durch Schwitzen, immer leicht feucht. Also denken wir, ja, wir müssten doch mal sie jetzt gut beraten, oder?
Hey, gute Idee. Ich habe schon vorher gesagt, der Ausfluss, den sie hat, der hat keinen Geruch. Also nicht einen anderen, es ist einfach mehr die Menge, die sie stört. Sie ist nicht schwanger, das kann man ausschliessen. Sie hat kein Fieber, die Wendy hat nicht Nierenschmerzen, sie hat auch nicht Probleme beim Wasserlösen. Bei ihr ist einfach wirklich die Menge ein Problem. Und manchmal tut sie ein bisschen beißen, aber dann ist meistens, nachdem sie eben zum Beispiel Velo gefahren ist oder nach einem Training oder viel geschwommen hat, dann kann sie es wie dem zuordnen. Also man kann eigentlich wie sagen, also kann man das sagen, Anja, kannst du das bestätigen? Also wenn der Ausfluss jetzt einfach mengenmässig viel ist, ab und zu ist vielleicht eine lokale Reizung, aber jetzt nicht ein auffälliger Ausfluss, der irgendwie speziell schmeckt oder gräulich, grünlich, schaumt etc., dass man eigentlich eine Infektion höchstwahrscheinlich ausschliessen kann, jetzt in der ersten Instanz. Ja.
Und wie gesagt, sonst gibt es wirklich ganz einfache Abstriche,
die man machen kann.
Man kann eben unter dem Mikroskop schon nur so ein Nativ machen, also schon eine Schnelluntersuchung. Oder man schickt es halt ein, das ist jetzt auch nicht so teuer, wenn man wirklich mal unsicher ist. Ja.
Aber jetzt, wenn Sie jetzt einfach sagen, wenn Sie in die Villa Margarita kommt, jetzt auch nicht irgendeinen Abstrich machen möchte, könnte man jetzt mal sagen, wir tun es gut pflegen, wir geben etwas wie mit, dass die, vielleicht ist es eine kleine Vulvitis, eine kleine Entzündung von der Vulva, vielleicht vom Velosattel.
Gut fetten, würde ich sicher sagen.
Gut fetten, sicher mal sagen. Ja. Und wenn das innerhalb von sagen wir, einer Woche wieder abklingt, dann muss man jetzt nicht einen Abstrich machen,
nein,
oder?
Muss man nicht.
Gut, also. Hey, ja, jetzt haben wir die Wendy mit all dem Wissen versorgt und Wendy sagt, hey, jetzt will sie wirklich ihre Vaginalflora noch ein bisschen verhätscheln. Sie hat auch gelesen von Vaginal Wellness, wo offenbar ein neues Trendthema ist. Und sie sagt, da will sie dann mehr darüber wissen. Aber wir haben doch am Anfang gesagt, es gäbe da noch etwas wie die Feuchtigkeit im Zusammenhang mit der Sexualität. Sie fragt, gibt es wirklich eine weibliche Ejakulation? Und das haben wir von lauter Vaginalflora doch fast vergessen zu erwähnen.
Ja, Mythos oder harte Fakten. Der feuchte Traum kommt aus der Forschungsküche. Das ist die grosse Frage. Und die weibliche Ejakulation hat nämlich lange zwischen Tabu, Tantra und Testosteron geschwankt. Heute wissen wir, ja, es gibt sie nämlich wirklich. Und sie hat nichts mit Pornofantasie oder Inkontinenz zu tun, weil die Vagina hat wirklich zwei verschiedene Drüsenarten, die die Erregungsfeuchte quasi ausmachen. Das sind die Skene-Drüsen, sage ich es richtig?
Skene, ja.
Ja, Skene, sagt man es eh. Skene-Drüsen und die bartolinischen Drüsen. Der Löwenanteil, also der grosse Anteil aber von dieser Erregungsfeuchte, kommt nicht unbedingt von diesen Drüsen, sondern durch die starke Durchblutung von der Vagina, wenn man erregt ist. Die ganz vielen Nervenzellen, die eben die Gefäße quasi lenken und durchfluten mit Blut. Der erhöhte Blutfluss in den Kapillaren drückt dann quasi die Feuchtigkeit in die Wand. Man muss sich das vorstellen wie ein Ausdrücken von einem Schwamm. Das macht dann eigentlich die zusätzliche Feuchte aus. Also das ist dann die weibliche Ejakulation zusammen mit den Drüsen.
Einerseits das. Und in den Drüsen gibt es tatsächlich noch eben die Skene-Drüse. Das ist ganz interessant. Es hat einen gewissen Zusammenhang zu der Prostata. Also das, was die absondern, hat eine Ähnlichkeit zu der Prostataflüssigkeit vom Mann. Man hat lange Zeit gedacht, dass sie sich eher Urin, weil es halt von der Lokalisierung eher oben ist, dort bei der Harnröhre. Und man hat aber auch dort wieder eine spannende Studie, Anja, das könnte ich dir jetzt genauer sagen, aber das wird voll unnötig in die Länge ziehen, hat man herausfinden, ist es wirklich Urin, was sich da bei der Erregung absondert. Es kann wirklich zum Teil wie rausspritzen. Das ist offenbar wie, also je nach Frau total unterschiedlich. Aber das ist eben nicht Urin, sondern das ist das Sekret von diesen Skene-Drüsen. Und dann gibt es noch die bartolinischen Drüsen, die sind ein bisschen unten dran. Ich glaube, man sagt bei 6. Wie sagt man 6? Nicht bei 6 Grad. 6 Uhr. Bei der Vagina tust du dir doch immer so eine Uhr vorstellen.
Also es ist einfach 2, oder? Du hast eigentlich quasi... nein, nicht bei 6, es ist eben so bei... Was ist das in dem Fall?
5 und 7.
Ja, 4 und 8, ich hätte jetzt gesagt. Oder 5 und 7.
Ja.
Je nach Grösse vor Uhr.
Wie ein Trichter unten, wenn man so will, oder?
So ja, einfach weit, einfach unter. Also bei den kleinen Vulvalippen, also nicht die kleinen, die inneren Vulvalippen, einfach im unteren Drittel.
Und das ist quasi ein kleiner feuchter Begrüßungsempfang für den Penis. Also wenn die gut funktioniert, also gibt die erste Feuchtung den Dunger und bei einer grossen Erregung und bei einem Orgasmus kann es oben neben den Skene-Drüsen auch noch zu einem Erguss führen.
Genau, und Männer möchten ja vielleicht am liebsten manchmal das sehen, tatsächlich. Und also vielleicht auch vor allem Kontrollfreaks unter den Männern.
Die im Leadership.
Genau. Ja. die vielleicht nicht so einen hohen Selbstwert hat, keine Ahnung. Nein, weiss auch nicht. Einfach, hat die Frau jetzt wirklich einen Orgasmus oder spielt sie ihn vielleicht vor oder whatever, was die aber denken. Aber, und darum ist ja das Squirting, das
Squirting.
Squirt.
Ja, also eben die weibliche Ejakulation.
Das Spritzen auch, meint man.
Ja, genau, das Ausspritzen, das ist nicht nur einfach Füße, sondern wirklich so Spritzen, das hat einfach eine Faszination, oder, das Phänomen. Aber ich finde, das ist ja nicht unbedingt der Beweis für jetzt, dass du
und gut vor allem, bist. Je nachdem, wie der Penis drin ist, kann es ja nicht sichtbar spritzen. Also es ist ein bisschen ein Witz.
Ja, je nachdem, ja.
Also ich glaube, wir sind alle der Meinung, das ist so ohne Spritzen-Fakt, oder?
Mhm.
Oder?
Ja, und es gibt ja noch den Flash, den man noch beobachten kann. Also wenn man jetzt nicht noch dort unten schauen und kontrollieren will. Es gibt noch gewisse Rötung, die bis zu 75% von allen Frauen bei einem Orgasmus auftreten kann. Das ist eine rotfleckige Hautverfärbung, die unter der Brust beginnt und sich dann ausweitet. Mhm. Nebst irgendwelche Muskelspaseln etc. Und sonst würde ich sagen, Vertrauen ist auch noch... dass man darauf vertraut, dass der Frau auch sonst gefallen ist, eigentlich auch noch gut.
Also ich präzisiere, ich habe es vorher, glaube ich, ein bisschen verwirrend gesagt. Also die Erregungsfürchtung kommt eigentlich mehr durch Blutung, eben wie der Schwung. Mhm. Und wenn dann die Ejakulation kommt, spielen die zwei Drüsenarten dann mit der Rolle. He? Für das es eben...
Ja, ist gut koordiniert, ja. Aber schlussendlich gibt es verschiedene Absonderungen, wo...
Schlussendlich spielt es einfach keine Rolle.
Sonderbar.
Schlussendlich genau.
Es ist hauptsächlich, das ist wet.
Ja, ja genau. Ich würde auch sagen, hauptsächlich wet.
Hey. Ich gehe zurück zum Vaginal-Wellness, glaube ich.
Ja, genau. Jetzt eben, was kann jetzt die Wendy... Die Wendy. Was kann die Wendy machen für ihre Vaginal-Wellness? Gibt es irgendwelche Vitamine, die sie kann nehmen, für dass sie ihre Vagina kann pflegen? Was denkt ihr? Ich habe da eine kleine Liste. Vielleicht können wir da die Reihe noch wie durchgehen.
Ja, man hat gesagt, das Futter ist, oder der Nährboden ist Milchsäure. Man kann zum Beispiel Ovil machen mit Milchsäure oder sogar Borsäure, aber das ist total veraltet und Borsäure ist, glaube ich, gar nicht mehr zur medizinischen Verarbeitung erlaubt. Genau.
Genau.
Dann haben wir gehört, den Tampon mit Joghurt. Wo man kann eben auf das Tampus Bifidus Joghurt tun. Und beides hilft eigentlich zum Ansäuren von dieser Vagina, wenn eben der pH-Wert verschoben ist oder zum einfach Erhalten auf dem tieferen Wert.
Und wenn man jetzt wirklich eben Schwimmerin ist und mit dem Tampon etwas wettmachen will, kann man den Tampon eben auch mit Vaseline tränken oder mit den neueren Produkten, die auch auf Ölbasis sind und sogar Bakterien Töderleins dran hat, also Milchsäurebakterien. Genau.
Mhm. Also das ist eben vaginal, kann man die Probiotika einführen. Aber es gibt jetzt so neueste Daten, die zeigen, hey, man kann so schlucken, wenn man sich nicht die ganze Zeit dort unten einschmieren mit etwas. Und es gibt auch so perorale Probiotika. Und das hat mich immer wahnsinnig krass gedacht, wenn man das überlegt, wie wirken die, wenn man es schluckt und über den Magen und den Darm aufnimmt, nachher an die Vagina. Also jetzt ich meine, sie können nicht über den Eileiter, über den Gumpen vom Darm, da hat es ja keinen Zugang.
Also wenn man gesund ist, sollte echt die Vagina und der Darm nicht verbunden sein.
Genau, sonst ist es ein Fistel und dann hat man einen Stuhlabgang durch die Vagina. Das ist
nicht
so
gut.
Lustig.
Ist auch für die Flora dort nicht gut. Ja.
Also eben, grundsätzlich ist jetzt so ein bisschen immer die Frage, wie wirken die? Und das können wir schnell vielleicht aufschlüsseln.
Ja, also es ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Also es gibt schon einerseits von diesen Bakterien, wie die aus dem Darm kommen, dass ein Teil von denen auch in die Vagina wieder aufwandern kann.
Also von den guten Bakterien,
nicht nur von den bösen.
Genau.
Ja. Und sich dann dort können ausbreiten. Man konnte nachweisen, dass eine gewisse Zeit, nachdem man oral die Bakterien nimmt, dass man die in der Vagina wirklich nachweisen kann. Mhm. Aber es gibt noch die ganzen, und das finde ich sehr spannend, die Schleimhäute, die zusammen kommunizieren. Also wenn man gewisse Bakterien im Darm hat, ist die Darmschleimhaut schön dicht und geschmeidig und nicht entzündet. Mhm. Und die tut das der Vaginalschleimhaut weitermelden.
Also so ein bisschen wie eine Freundschaft.
Ich finde eine Freundschaft.
Wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. So
ja, also die reden zusammen, also die Schleimhäute grundsätzlich, die reden zusammen. Und auf diesem Weg gibt es auch eine Beruhigung von der Vaginalschleimhaut und dann so auch Flora.
Es gibt auch noch natürlich das Ding von der systemischen Immunreaktion, also alles, was über den Darm aufgenommen wird und gut ist für den Darm, hat quasi eben zum Beispiel regt die Produktion an vom Immunglobulin A, wo ja eigentlich unsere Schleimhaut schützt. Also wir haben mehr von dem bei der gesunden Darmflora. Und es hemmt zugleich die entzündungsfördernden Botenstoffe. Also,
und da hat
die
Vagina dann auch etwas davon.
Genau,
wenn
man so nicht so proaktiv, proentzündlich ist, in einem Zustand ist, dann ist es natürlich besser.
Ja. Hey, und nachher die Frage ist ja, kommt ja immer, wie tue ich meine Vulva oder Vagina reinigen. Soll ich da wirklich Spülung machen? Stichwort Muschi-Duschi. Ist das empfehlenswert? Oder was empfiehlst du als Frauenärztin?
Also wirklich, eine Dusche reicht völlig. Es gibt ja wirklich die Fanatiker, die morgen, Mittag und Abend schnell in die Dusche stehen. Das ist nicht so gut. Also eine Dusche auch King. Sollte man nicht mehrmals den Dunger reinigen. Weil das tut eben alles, das ganze Milieu gleich ein bisschen zerstören, auch wenn man pH-neutrales Waschlotion nimmt und so.
Also besser etwas, weil alles, was safe ist, ist ja meistens eben eher basisch. Es gibt spezielle, also wenn man jetzt wirklich das Bedürfnis hat, die Vulva oder den äusseren Teil der Vagina zu reinigen, ist sicher gut, wenn man ein Produkt nimmt, das leicht sauer ist, das speziell für das entwickelt ist.
Und nicht allzu blumig. Weil all die so ganz fest schmecken, die Dusche, die haben meistens eben nicht so gut für unsere Flora.
Das ist noch interessant. Also, wenn man jetzt einfach wie wirklich will, Spezialprodukte nehmen, die haben mittlerweile auch Präbiotika oder Probiotika drin. Also Präbiotika, das ist wie das Futter für die Bakterien, die dort leben. Das ist zum Beispiel Inulin oder Laktose. Und die helfen einfach, dass man, obwohl man sich wischt, die Flora schnell wieder hergestellt wird.
Und dann kann man sicher in der Apotheke auch so Deos kaufen für die Vagina?
Nein, sicher nicht.
Nicht, kann man nicht.
Also ich kenne nicht, gibt es das?
Ich glaube schon. Das jetzt nicht. Also ich glaube, es gibt schon so, oder vielleicht tut man das normale Deo umher schmieren. Das sollte man auch nicht so. Höchstens so vielleicht in die Liste kann man es ein bisschen tupfen.
Mir kommt gerade in den Sinn, jemand hat uns mal geschrieben, wir sollen nicht immer sagen, dort unger. Sei so despektierlich. Also einfach, wie soll ich immer sagen?
In der Genitalregion?
Ja, genau. Also was ich dort noch gefunden habe,
ist... Also der Unger ist ja nicht immer schlecht.
Es tönt echt so. Jemand hat uns das mal geschrieben. Aber grundsätzlich ist es gut, wenn man dort jetzt... Wie findet man, schwitzt fest oder man hat einen starken Schweissgeruch zwischen den Beinen, kann man den auch herentun, aber nur in die Leiste. Also wirklich nicht direkt auf die Schleimhaut.
Genau. Ja. Und was sagst du zum ayurvedischen Steaming? Das gibt es ja auch noch so Teil, wo das... Mega empfehlen, Vagina ein bisschen zu steamen.
Also es ist, wenn man es schafft mit der Umsetzung und sich nicht verbrennt, kann ich mir schon vorstellen, dass durch die Wärme, die das entwickelt, dass das eine entspannende Wirkung haben kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen Effekt jetzt zum Beispiel auf die Vaginalflora hat. Ich bin jetzt dort eher auf der Seite von diesen Produkten, die getestet sind, die man äußerlich anwendet. Und hast du das mal probiert?
Nein. Also ich habe schon Mühe mit Inhalieren über die Pfanne. Also, und wenn ich jetzt da mir vorstelle, muss das irgendwie in die WC-Schüssel machen und drauf hocken.
Ja.
Also das denke ich mir total komisch.
Also ich könnte mich gar nicht entspannen. Nee. Aber ich weiss von Leuten, die sagen, vor allem auch bei Menstruationsbeschwerden, dass durch die Wärme sicher eine gewisse krampflösende Wirkung hat.
Gut, und zum Schluss noch Yoni Pearls. Du hast uns da lustig gemacht, oder die Wendy hat danach gefragt.
Es können kleine Teebeutel sein oder auch gestampfte Kräuterkugeln, die du dir vaginal kannst einführen kannst, die scheinbar den Duft verändern von der Vagina und so für Gesundheit gut sein sollen. Also wie eine Pastille, aber einfach...
Jetzt habe ich gemeint, wirklich so eine wunderschöne Perle, so wie so...
Nein, das mal gesehen, es ist eher so eine... Weißt du noch, die Stille, es gibt doch die Stillkugeln, die man oben genommen hat, für das man mehr
Milch hat. Ich kenne nur Liebeskugeln.
Ah ja, du bist eben so eine Romantikerin.
Nein, aber also Teebüteli, das kann man sich gar nicht vorstellen, so in meiner Vagina. Ich glaube, das würden wir dir auch nicht empfehlen, oder?
Nein, ich würde auch sagen, less is more jetzt in diesem Fall. Und vielleicht noch als letzter Tipp, vielleicht nicht, wenn sie schon ein bisschen Reizung hat, wenn die eine Reizung hat
im Genitalbereich.
Im Genitalbereich ist es vielleicht besser, nicht noch einen krassen String-Tanga mit mega Fädeli, die da
Mhm, die ganze Ripsen.
Ja, das ist mit, also sicher auch nicht beim Velofahren als Triathletin. Mhm. Sicher der klassische, vielleicht blümelte Baumwolle-Slip, der atmungsaktiv ist, wo die Flora kann, gut kann schnaufen kann. Und jetzt noch die allerletzte Frage. Jetzt, Wendy hat ja mehr das Gefühl, sie hat zu viel Ausfluss. Also es ist zu feucht und das Gegenteil ist ja, wenn man zu trocken ist.
Ja.
Das ist aber mehr ein anderes Symptom oder ist in einer anderen Lebensphase wichtig.
Genau, das ist natürlich auch wieder eher so Perimenopause, Menopause, Postmenopause,
ja.
Wo man da an dieser Trockenheit leidet, vaginal, aber das Gegenteil, also das, was jetzt die Wendy stört. Und dort ist natürlich auch Therapie. Also klar, man kann mit Präbiotika, Probiotika arbeiten. Das ist natürlich immer gut. Aber dort ist natürlich das Hauptding, dass man hormonell ein bisschen muss unterstützen, also lokal östrogenisieren.
Weil das die dort allein Bakterien gerne haben, gell?
Ja, und einfach dann halt der Rasen oder die Haut einfach schön dick ist, gut durchblutet, das haben sie gerne. Nicht so eine ausdörrte Wüste, wie wir schon mal haben erzählt.
Ja, das ist die Folge, also wenn ihr dort mehr dazu wollt, hören, das ist die Wunde Kunigunde. Was ihr noch heute hört, ist übrigens die meistgehörte Folge von der Villa Margarita. Wir wissen bis heute nicht, warum. Ja, gebt nach der Wendy vielleicht noch die Wunde Kunigunde und geniesset den Abend.
Genau.
Oder den Morgen.
Eine gute Zeit. Danke.
Ja.
Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.